Wir sind zusammengekommen, um Gottes Wort zu hören und wollen alle die begrüßen, die jetzt in der zweiten Stunde noch dazugekommen sind und wollen beginnen mit dem Lied 223, Wir haben einen Felsen, der unbeweglich steht.
Herr Jesus, lieber Herr, wir möchten dir danken für dieses Miteinander heute Morgen, für diese Gemeinschaft untereinander und mit dir. Wir danken dir, dass wir kommen konnten, um dein Wort zu hören. Und wir wollen dich bitten für unseren Bruder, der zu uns redet, dass er dein Wort zu uns sagt, wie wir es brauchen. Du siehst unseren Alltag, wie wir leben. Und deshalb bitten wir dich, dass dein Wort da hineinwirkt in unser tägliches Leben, in unser Glaubensleben, wie es so ist, bei jedem anders. Und wir danken dir, dass wir mit dir rechnen dürfen Wir bitten dich um deinen Segen zum Reden und auch zum Hören. Wir bitten dich für alle, die nicht da sein können, die krank sind, die alt sind. Lass auch sie deine Nähe verspüren. Und wir bitten dich für die frohe Botschaft weltweit, dass sie gut verkündigt wird und geglaubt wird von den Menschen, dass sie noch zu dir finden, solange noch Gnadenzeit ist. Wir danken dir, Vater im Himmel, dass du immer noch Geduld hast mit der Menschheit, die auf dieser Erde lebt. Dass du barmherzig bist und gnädig bist. Und wir danken dir auch, dass wir in Frieden leben dürfen, in diesem Land, auch als sie deinen. Und wir wollen auch bitten für die, die verfolgt werden. Du siehst auch diese große Not auf der Erde. Wir wollen sie nicht vergessen, wir wollen an sie denken und bitten, dass du deine Hände auch über sie hältst. Und nun bitten wir dich um deinen Segen für uns in dieser Stunde. Amen. Amen.
Wir wollen heute als Jugend mit euch zusammen noch ein Lied singen. Und das Lied, das wir uns rausgesucht haben, das hat vom Inhalt her relativ in sich. Zumindest dann, wenn man das ernst nimmt, was man singt. Und da wir das ja eigentlich alle ernst nehmen, müssen wir das dann auch umsetzen. Ganz besonders das, was in der letzten Strophe steht. Wir wollen das Lied 753 singen, das höchste meines Lebens.
Danke für das Lied. Sicher ist die letzte Strophe sehr zu beachten. Darum sind wir ja hier, Gottesdienst feiern. Ich möchte uns zunächst einen Text aus der Bibel lesen, der steht im Brief an die Hebräer. Einige Verse aus Kapitel 6 wollen wir lesen. Ich lese ab Vers 18. So sollen wir durch zwei unumstößliche Tatsachen, bei denen Gott unmöglich lügen konnte, einen starken Ansporn haben, wir, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, in der vor uns liegenden Hoffnung festzuhalten. An ihr haben wir gleichsam einen Anker für unsere Seele, der sicher ist und fest und hineinreicht in das Innere hinter den Vorhang, wohin als Vorläufer für uns eingegangen ist Jesus, der hoher Priester geworden ist, ewiglich. So viel einmal zunächst aus dem Wort Gottes. Die Hebräer, das hören wir schon, das war eine Gruppe Leute, Judenchristen. Die konnten womöglich alle Hebräisch und eine weitere Sprache. Und als Sammelbegriff heißt dieser Brief an die Hebräer. Und die hatten ein ganz bestimmtes Wissen über ihre Eltern, über die Häuser, in denen sie lebten, über ihre Geschichte in sich wohnen. Und das trugen sie mit sich, dass Gott dem Abraham Verheißungen gegeben hatte. Und diesem Abraham, ihrem Stammvater, hatte Gott eine Zusage gemacht. Ich lese das mal noch, das steht dann hier Ende Vers 13. Wahrlich, sagt Gott zu ihm, mit Segen will ich dich überschütten und reichlich will ich dich mehren. Und ein zweites Wort hat Gott gesagt, er hat diese Zusage an Abraham unter Eid gestellt, unter seinen eigenen Eid, weil er bei keinem Höheren einen Eid leisten konnte. Und diesen Sachverhalt schreibt der Schreiber dieses Briefes dann in dem Text, den wir gelesen haben, an dieser Hoffnung, an dieser Zusage Gottes halten wir fest. Und im Vers 19 steht dann unser Denkanstoß für heute: An dieser Zusage haben wir gleichsam einen Anker für unsere Seele. Ich habe euch mal einen Anker mitgebracht. Er ist klein, aber der hat schon mal einen guten Dienst getan. Ich hänge ihn mal zur Sichtbarkeit hier außen ran. Anker, die halten gewöhnlich Schiffe fest. Und aus dieser Richtung kommt auch der Vergleich, der hier geschrieben steht. Ich weiß noch, dass mir das mal ein ziemlich großes Erlebnis war, mit einem Schiff gleich nach der Wende. Da habe ich meine Familie regelrecht mitgeschleppt, sind wir nach Helgoland gefahren und die großen Schiffe durften dort nicht anlegen und da mussten die Anker runterlassen. Nun sieht man das am eigenen Schiff, auf dem man ist, relativ schlecht, weil der in dem Bug von drinnen hängt. Da muss man sich sehr weit rausnehmen, aber an den Nachbarschiffen sah man das sehr gut, wie dieses schwere Gerät mit der Schwerkraft der Erde ins Wasser klatscht und dann verschwindet. Und auch die Kette, an der so ein Schiffsanker hängt, ist von beachtlicher Dimension. Da geht es wirklich um Zugkraft, die da auszuhalten ist. Anker kannten auch die Leute zur Zeit des Neuen Testamentes. Die waren im Mittelmeerraum und in der Schifffahrt eigentlich ziemlich gut unterwegs. Sie hatten Steinanker, Holzanker und wohl auch schon eiserne Anker. So viel zu einem Anker. Und der Anker, um den es uns heute gehen soll, von dem sagt die Bibel hier, der ist, um ein Lebensschiff zu halten. Der soll unserer Seele Halt geben. Nun ist das ein schwierigerer Begriff, Seele. Er kommt in der Bibel in verschiedenen Bedeutungen vor. Im Griechischen heißt das Wort Psyche. Seele meint einen Menschen in seinem Leben vor Gott. Seele kann im Bibeltext eine menschliche Person meinen, sie ist aber auch das Organ unserer Empfindungen und Gefühle. Die Seele kann betrübt sein, kann Angst haben, die kann entrüstet oder zerrüttet sein oder sie kann gequält werden. Seele ist in dieser Doppelbedeutung einmal das Leben in der menschlichen Gestalt und damit zeigt sie die vergängliche Existenz, unsere vergängliche Existenz. Und zum anderen zeigt Seele in dem Begriff, in dem sie in der Bibel gebraucht wird, einen gottgewirkten Menschen und gottgewirktes neues Leben. Und jetzt kommt das Besondere über diesen zweiten Teil, nämlich diese zweite Bedeutung von Seele, gottgewirktes neues Leben. Über das hat der Tod keine Macht. An der Seele, als der das menschliche Leben am meisten bestimmenden Kraft, da nimmt Gottes Heiligung ihren Ansatzpunkt. An dieser Stelle erfährt ein Mensch seine Wiedergeburt. Und an dieser Stelle sagt der Hebräerbrief uns, an der Stelle, wo der Tod keine Macht mehr hat, da habt ihr diesen Anker für eure Seele. Weil ihr, liebe Leser damals, liebe Hebräer, im Glauben lebt und nicht im Schauen. Das trifft auch auf uns heute noch zu. Und von diesem Anker unserer Seele werden uns in dem Text, den wir gelesen haben, drei Eigenschaften genannt. Und die wollen wir uns etwas näher ansehen. Von diesem Anker für unsere Seele, dieser Zusage Gottes, da heißt es, er ist sicher, er ist fest und er reicht bis hinter den Vorhang. Wir wollen uns die erste Eigenschaft anschauen. Sicher. Was mögen die Hebräer, die eigentlichen Empfänger dieses Briefes, damals für Unsicherheiten in ihrem Leben gehabt haben? Da waren die Grenzen anders gezogen, die Landesgrenzen, die Lebensgrenzen, der Bewegungsraum, alles vollkommen anders als für uns heute. Aber das Wort einer Sicherheit, das hatten sie damals auch schon nötig. Und das war wichtig, ihnen das zu schreiben. Und um Sicherheit, da geht es auch in unseren Tagen immer noch oder immer wieder. 2014, was ist da sicher? Die Liste der Unsicherheiten ist länger geworden. Uns mögen da Politiker vor Augen stehen, die von Sicherheiten reden. Die einen reden da von Rente und andere von Datennetzen. Und wir wissen, dass die wohl alle Unrecht reden. Was ist überhaupt noch sicher? Nun ist das ziemlich einfach zu sagen, die Bibel ist sicher. Die ist zumindest seit 2000 Jahren eine gleichbleibende, konstante Botschaft. In einer Welt, die sich ständig ändert. Einer Welt, die auf der Suche nach Sicherheiten ist. Auch wenn die Unsicherheiten mehr geworden sind, hat die Suche der Menschen gegen diese Unsicherheit zugenommen. Immer mehr wird angeboten und erfunden oder, wie man sagt, auf den Markt gebracht, was uns Sicherheit geben soll. Wenn die Botschaft der Bibel und dieser Anker für unsere Seele sicher genannt wird, und die Bibel ist eine konstante Botschaft, ist sie deshalb automatisch auch sicher. Unter Nichtgläubigen gilt das nicht. Die fegen das mit einem Handstrich alles zur Seite. Auch wenn es über 100 Jahre und mehr, über mehrere hundert Jahre unsere Leitkultur in Deutschland und auch in Europa war, das Christentum, der Glaube an das Wort Gottes ist merklich zurückgegangen. Neue Varianten tauchen auf mit neuen Erkenntnissen, die sich oft nicht mit der Bibel decken. Und mit diesem Rückgang der Leitkultur, mit dem Rückgang des Christentums kommt auch für uns Gegenwind auf. Von Kopfschütteln über Ablehnung biblischer Standpunkte bis zur Feindschaft geht das. Dabei sind die Atheisten nicht die einzigen, die das Wort Gottes in Frage stellen. Inzwischen kursieren Halbwahrheiten und regelrechte Falschberichte. Die biblische Botschaft angeblich in ein besseres Licht stellen wollen, in ein realistischeres Licht stellen wollen. Ein Amerikaner lässt zum Beispiel das Geschehen um die Kreuzigung, Gefangennahme, Kreuzigung und Auferstehung von heutigen Kriminaltechnikern untersuchen. Und die finden erstaunliche Neuigkeiten heraus. Die halten sich teilweise an den Bibeltext, aber ihre Gesamtaussage macht alles zunichte. Ein anderer, der sich auch angeblich mit der Bibel beschäftigt, der hat zum Beispiel den Paulusbericht über die Bibel, dieses Erlebnis vor Damaskus, aus heutiger Sicht medizinisch beurteilen lassen. Da kommt eine ganz andere Botschaft heraus. Das steht alles nicht im Wort Gottes geschrieben. Haben solche Leute nur kommerzielle Interessen? Wollen sie sich nur einen Namen machen? Oder leisten sie nicht in erster Linie einen Beitrag zur Unsicherheit, zur weiteren Unsicherheit, zusätzlich zu der, die es schon gibt? Und das sind heutige Leute, die Unsicherheit verbreiten. Vor mehreren hundert Jahren wissen wir von einem Ablasshandel. Die haben eine andere Unsicherheit verbreitet. Und in den Anfängen der Gemeinde vor 2000 Jahren, da wissen wir, dass es von Anfang an auch Irrlehrer gab. Und dann sagt der Schreiber des Hebräerbriefes uns hier in unserem Text, der Anker für eure Seele, die Zusage Gottes ist sicher. Mit der ständigen Zunahme an Wissen und Erkenntnis, da glaubt der Mensch, Gott eigentlich nicht mehr zu brauchen. Wir können weiter schauen, wir wissen, was zum Teil hinter uns liegt und manches auch, was vor uns liegt. Und wir denken, daraus eine Sicherheit ableiten zu können, weil wir viele Dinge einschätzen, auch messen können, die vor 2000 Jahren nicht möglich waren. Aber der Gedanke, Gott eigentlich nicht mehr zu brauchen, der geht an der Botschaft der Bibel vorbei. Es erscheinen, wenn man ganz normal, wenn man sich mal einen Tag nicht mit der Bibel beschäftigt oder Nachrichten hört, Zeitung liest, vielleicht auch Fachzeitschriften, da erscheinen uns immer wieder Dinge, die die Sicherheit auch unserer Gesellschaft, die so oft immer benannt wird und in vielen Nuancen beschrieben wird, die erscheint da plötzlich als Unsicherheit. Ich habe da kürzlich eine Fachdokumentation über physikalische Gesetze gesehen und da wurde doch wieder ein uraltes, unumstößliches physikalisches Prinzip gesagt. Und zwar eine Ursache für alles Mögliche, die ist immer vor ihrer Wirkung da. Mit anderen Worten, die Ursache ist grundsätzlich eher da als die Wirkung. Oh, dachte ich, das erinnert doch an die Bibel. Da steht, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Klingt nach Sicherheit. Dann möchte ich noch eine Begebenheit eines lieben Bruders berichten. Wir sind ja nicht die Einzigen, die von vielen Dingen und verschiedenen Seiten angefochten sind. Viele von uns kennen einen lieben Bruder, der ist Professor an einer namhaften Universität in Europa und er hat uns ein Erlebnis geschildert. Die Lehrkräfte und Dozenten der Universität feiern jedes Jahr ein Gartenfest. Für dieses Gartenfest wird von Studenten eine Speisekarte gedruckt und Studenten stellen Tischkerzen auf und richten schon im Vorab im Garten eine große Tafel her. Er ist in der Mittagspause, an dem Tag, wo das Gartenfest stattfinden sollte, vor lauter Neugierde schon mal runtergegangen und hat geguckt, wo seine Tischkarte steht und hat sie gefunden und ihm gegenüber sitzt auch ein Kollege und er ist bekennender Atheist. Ach, dachte er, das ergibt sich ja wieder. Er hat ihn dann am Nachmittag noch in der Uni gesehen und hat gesagt, Herr so und so, das wird heute ein interessanter Abend. Wir sitzen gegenüber. Da hat der bekennende Atheist abgewunken. Hat gesagt, das sehe ich gar nicht so, das wird äußerst langweilig. Sie wollen mir doch wieder nur von Ihrem Jesus erzählen. Da sagt der gläubige Professor, überhaupt nicht. Ich möchte mit Ihnen über was ganz anderes reden. Und zwar darüber, wie die Speisekarte durch Zufall entstanden sein könnte. Der Bruder, der uns das erzählt hat, das ist der Bruder Professor John Lennox. Das hat er uns in Leipzig erzählt. Es hat uns auch wieder daran erinnert, dass Atheisten gar nicht so einen sicheren Stand haben. Und andererseits unser Anker durchaus sicher bezeichnet werden kann. Eine zweite Eigenschaft, die uns genannt wird, ist die Festigkeit. Der Anker eurer Seele, die Zusage Gottes, ist fest. Nun ist ein fester Halt generell eine vorteilhafte, gute Sache. Wir wünschen uns den eigentlich jeder selbst. Das betrifft das normale Fortbewegen auf zwei Beinen, auf zwei Rädern oder auf vier Rädern oder mit einem Triebwerk angetrieben. Sicheren Halt. Einen Halt haben, das meint die Bibel, für unsere Seele, für unsere Empfindungen, für unsere Gedanken, für unsere Fragen, für unsere Wege, die hinter oder vor uns liegen. Wer die Lebensfragen mit dem Gott der Bibel angeht, der hat auf festen Grund gebaut. Wir alle brauchen festen Halt. Der Säugling, der in der Wiege schreit, sucht auch nach Halt. Der Greis, der ans Bett gefesselt ist, braucht Halt. Und der Erwachsene, der an einem Grab trauert, ebenfalls. Festigkeit auch in unserem Alltag. Wir brauchen diesen Anker in unserem Alltag. Die Kinder oder Jugendlichen in der Schule, die Größeren im Kollegenkreis, in der Ausbildung, wir brauchen ihn auch in der Gemeinde. Im Dienst für Jesus, wie wir das in der dritten Strophe gesungen haben. Wir brauchen diesen festen Halt auch beim Zeitunglesen. Wir brauchen ihn, wenn es um selbsternannte Gutmenschen oder Volkspädagogen geht, die uns belegen wollen mit neuen Erkenntnissen, die angeblich alles Bisherige in den Schatten stellen. Wir brauchen festen Halt bei Kontakten mit halbbiblischen Lehren und auch beim Lesen unserer eigenen Geschichte. Fester Halt, das sind die Zusagen der Heiligen Schrift. Auf der einen Seite, und das sind diese Dinge zu beobachten, die nicht in der Bibel stehen, die uns aufhorchen lassen. Wir dürfen dann aber immer wieder auf Gottes Wort zurückgreifen, an Sätze, die wir von alters her kennen, die wir auswendig wissen und sagen können. Ich habe da kürzlich eine Fachzeitschrift gelesen und die hat doch November 2013, das ist noch gar nicht lange her, Da war Nobelpreisvergabe. Und da hat doch, wir sind wieder in der Physik, da hat doch in Physik ein Mann den Nobelpreis bekommen, weil er das Gottesteilchen entdeckt hat, beziehungsweise nachweisen konnte, dass unser Konstrukt von unserer Welt, von der Materie, in der wir leben, dass das eine Lücke hatte, das hat man uns gar nicht so offen gesagt. Das haben wir hier erst gemerkt. Es fehlt noch ein Baustein, der eigentlich alles zusammenhält. So wie wir das bisher gesagt gekriegt haben, klappt das nicht. Und es ist einem großen Physiker-Team dann gelungen, diesen Nachweis zu führen. Dann steht da immer noch dabei, zu 99%iger Sicherheit. Dieses Teilchen, was ihr da vielleicht auch den Namen mal gehört habt, Gottesteilchen, ist ein ganz eigenartiges Gebilde. Es ist eigentlich gar kein Teil, es ist eher eine Schwingung. Das ganz Komische, und da komme ich jetzt wieder auf die Bibel zurück, wenn wir solche Erfindungen lesen, für die es auch heutige Nobelpreise gibt, das ganz Eigenartige ist, dass man dieses Teilchen zuvor schon berechnen konnte. Wir kennen ja Hochleistungsrechner zusammenschalten, das wären dann Möglichkeiten für sehr komplexe Rechenvorgänge, und die wussten die Koordinaten dieses Teilchens und es ging nicht zu beweisen. Das Besondere, wer in Mathematik gut ist, dem sagt vielleicht was, die 32. Stelle hinter dem Komma musste noch exakt stimmen. Erst mit dieser Genauigkeit ging das Teil zu berechnen. Ein Hinweis auf die Präzision unserer Welt und der diese Welt gemacht hat. Bis zur 32. Stelle nach dem Komma genau. Solche Hinweise mögen manche gar nicht erst lesen. Mir sind sie dann immer wieder mal ein Hinweis, der nicht aus der Bibel kommt, über die Genialität unseres Schöpfers. Und deshalb dürfen wir daran glauben, im Glauben, dass dieser Anker, der den Hebräern hier genannt wird, fest ist, auch in unserem Leben. Festen Halt, trotz aller Informationen, die uns erreichen. Die Verheißungen des Neuen Testamentes gelten demjenigen, der im Glauben ausharrt bis ans Ende und überwindet. Derjenige wird gerettet werden. Eine dritte Eigenschaft, die von diesem Anker der Seele geschrieben steht, ist seine Reichweite bis hinter den Vorhang. Das heißt, der geht bis in die Gegenwart Gottes. Ein sehr starkes Bild. Judenchristen, gläubig gewordene Juden, die hatten Jesus nicht verworfen, die haben ihn angenommen. Die wussten über die Stiftshütte und den Tempel, auch den Tempel Salomos, Bescheid, wie der aufgebaut war, wie er ausgesehen haben muss. Zu ihrer Zeit stand wahrscheinlich auch noch ein Tempel. Nun wissen wir vom Hebräerbrief, von der Entstehungszeit her, dass er nach 67 und vor 97 geschrieben sein muss. Und die Frage wäre, für Fachleute hing da der Vorhang noch. Im Jahre 70 wurde der Tempel zerstört. Aber die damaligen Leser, die wussten, was da mit diesem Bild gemeint ist. Reichweite dieses Ankers bis hinter den Vorhang, bis in den Raum, in dem der Hohepriester einmal im Jahr gehen durfte. Und in dieser Nähe Gottes, in diese Nähe Gottes reicht der Anker. Die damaligen Leser sollten umdenken. Wir starten heute unter ganz anderen Voraussetzungen. Wir starten schon mit der Aussage der Bibel, dass im Zeitalter der Gemeinde der Tempel Gottes diese Gemeinde ist. Auch wir gehören dazu. Apostelgeschichte 7, Vers 47, da heißt es, Salomo baute Gott ein Haus. Allein der Allerhöchste wohnt gar nicht in Gebäuden von Menschenhänden. Der Gedanke geht dann in einem anderen Brief, in dem an die Epheser weiter, Epheser 2, ihr seid Hausgenossen Gottes. Ihr seid aufgebaut auf der Grundmauer der Apostel und Propheten, während Christus Jesus selber der Eckstein ist. In ihm, in diesem Eckstein, hat jeder Bau Halt und wächst empor zu einem heiligen Tempel im Herrn. Die Gemeinde, der Leib Christi, Wohnung Gottes im Geist, der Anker, der ins Heiligtum hineinreicht, ist der Christus. Den Zugang hinter den Vorhang hat Jesus durch sein Sterben und Auferstehen geschaffen. Jesus hat uns den Weg in die Gegenwart Gottes gebahnt. Johannes 14, die bekannte Bibelstelle, da sagt unser Herr, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kommt niemand zum Vater. Glaubende Menschen halten die Zusage Gottes, nämlich die Hoffnung auf die Herrlichkeit bei Gott, für eine größere Realität als die Bedrängnisse der Gegenwart. Diese Hoffnung, dieser Anker, dieser Halt ist verbürgt durch Gottes Wort und ist der Anker auch unseres Lebens, der an der Ewigkeit haftet. Eine Frage möchte ich noch stellen. Wie wirft man so einen Anker? Wie kommt ein Mensch zu so einem Halt? Antwort, indem ein Mensch das Angebot Gottes annimmt und den Fürsprecher Jesus Christus akzeptiert. Der kam aus der Gegenwart Gottes, hat hier auf der Erde den Grundstein gelegt und ist wieder in die Gegenwart Gottes gegangen. Und Jesus Christus sagt, wenn einer mich liebt, wird er mein Wort bewahren und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Auf diesen Anker dürfen auch wir unsere Hoffnung setzen, der sicher ist und fest und dessen Halt bis hinter den Vorhang reicht. Übrigens, das ist jetzt der letzte Satz, ein Anker verschwindet unter der Oberfläche des Wassers. Anker entfalten ihre Kraft im Verborgenen. Man sieht sie nicht, aber sie sind da und geben Halt. Ich dachte, wir könnten aus diesem Themenkomplex das Lied 610 dazu singen. Da kommt der Anker drin vor.
Herr Jesus, wir danken dir für das Bild, was uns so ganz praktisch auch vor Augen steht, was wir so nachvollziehen können, dass du für uns bist wie so ein Anker, der festgemacht ist. Und wir haben ganz am Anfang ein Lied gesungen, wo davon die Rede ist, was wir alles haben. Und so oft sehen wir das aber gar nicht. So oft rückt das in den Hintergrund durch all die Dinge, die uns im Alltag beschäftigen oder belasten und beschweren, was uns Angst macht oder wo wir Sorge haben. Wir danken dir, Herr, dass diese Kraft, die Zugkraft des Ankers in unserem Leben da ist, auch wenn wir sie nicht immer sehen. Wir danken dir, dass du das bist. Und wenn wir an dieser Ankerkette festhalten, wenn wir an dir festhalten, werden wir es erfahren, dass du unser Leben lenkst, dass du unser Leben gelingen lässt in deinem Willen und dass wir dort ankommen, wo der Anker festgemacht ist, bei dir. Hab Dank, Herr Jesus, für diese Anstöße auch in dieser Stunde und dass wir deiner Kraft und deiner Führung auch in der neuen Woche für unser Leben vertrauen dürfen. Amen.
Amen. Amen.
Ja, wir haben heute wieder ein Geburtstagskind unter uns, unsere Schwester Christa Sormann hatte am 5.2. ihren 83. Geburtstag. Liebe Christa, Wir gratulieren dir ganz herzlich von dieser Stelle aus. Ich hatte auch an dich gedacht, als wir heute das Wort hörten, wo Gott Abraham sagt, wahrlich, reichlich werde ich dich segnen und dich und sehr werde ich dich mehren. Ja, heute ist deine Familie auch unter uns und wir können das feststellen. Schon durch ihre Anwesenheit ist es hier voll geworden. Ich lese dir ein Wort aus Psalm 18, wo es heißt, Gott umgürtet mich mit Kraft und untadelig macht er meinen Weg. Und du gabst mir den Schild deines Heils und deine Rechte stützte mich und deine Herabneigung machte mich groß. Das wünschen wir dir, dass dich Gott einen guten Weg führt im neuen Lebensjahr und dass er dir die Kraft dazu schenkt. Und du hast dir ein Lied gewünscht, das wollen wir dir singen, es ist das Lied, wer auf Gott vertraut, braucht sich nicht zu fürchten. Das Lied 788.
Wir alle haben gemerkt, dass wir unseren Bruder Karl-Heinz Licht wieder unter uns haben. Und er hat natürlich auch ein Anliegen, sich zu bedanken bei der Gemeinde. Aber er ist noch so ergriffen von den Ereignissen im Krankenhaus, dass er mich gebeten hat, ein paar Worte dazu zu finden. Sein Anliegen ist allerdings aufgeschrieben, das hat er mir aufgeschrieben. Ich möchte mich bei allen ganz herzlich bedanken für die Anteilnahme. Ob das telefonisch war, ob das im Gebet war, ob das durch Besucher war, durch Mails oder WhatsApps. Ich habe alles wohltuend empfunden. Ich möchte mal die Situation etwas zurückdrehen. Die einen oder anderen, die werden es natürlich wissen, es sind ja viele verwandt miteinander hier. Unser Bruder Karl-Heinz Licht ist am zweiten Feiertag zu Weihnachten 13 ins Krankenhaus gekommen und ist wieder rausgekommen, so circa noch reichlich eine Woche jetzt. Man hat ihn klinisch nicht richtig eingeschätzt. Und dann hat man ihm einen OP-Termin gegeben, der, ich glaube, jetzt noch gar nicht wäre. Und auf sein Drängen hin hat man ihn vorgezogen. Als er dann operiert worden ist, hat ihm der Arzt gesagt, sie hätten diesen Termin nicht mehr erlebt. Und da kam mir das jetzt so mit den Anker. Er hat seinen Anker auf das Vertrauen des Herrn geworfen. Und der Herr hat ihn nicht enttäuscht. Aber wir müssen auch sehen, dass er noch nicht fertig ist mit seiner Behandlung. Er hat es ganz sehr empfunden, die Gebete seiner Geschwister. Und es ist sehr gut, eine Gemeinde zu haben, eine Familie Gottes. Er hat gesagt, dass ich in der ganzen Sache so eine innere Ruhe hatte, ist bestimmt den vielen Gebeten zu verdanken. Und mir kam da dieser Ausspruch von dem Studenten am Mittwoch hier geradewegs so richtig in Sinn, der da gesagt hat, das Gebet ist eine Tat, ist keine Tat, aber es ist eine Tat, die durch nichts zu ersetzen ist. Oder so ungefähr war es, ne? Das Gebet kann keine Tat ersetzen, aber es ist eine Tat, die durch nichts zu ersetzen ist. So ist es richtig. Wir sollten viel mehr Obacht geben, dass wir auch uns bewusst sind, dass wir in vielen Situationen ganz allein sind. Uns allein fühlen. Aber dass wir verbunden sind durch das Gebet. Das ist auch die Sache mit dem Krankengebet. Wird viel zu wenig gemacht. Aber so wichtig. Karl-Heinz setzte sein Vertrauen auf den Herrn. Natürlich mit seiner Frau. Ist klar. Und er dankt auch seiner Frau, die tagtäglich hingefahren ist. Und wir müssen uns das vorstellen, was es für ihn bedeutet, wenn er am nächsten Freitag wieder in die Klinik muss. Da wird dieser Stent rausgemacht. Und wenn das Loch dahinter nicht verschlossen ist, kriegt er einen neuen Stent. Zieht sich das wieder raus. Wir dürfen darum beten, dass das geschlossen bleibt. Wir dürfen ihn begleiten auf diesem Weg. Und deshalb möchte ich einfach sagen, lasst uns doch dieses Lied 718 singen, und zwar, wenn ich darum bitten darf, aufzustehen und das Beten zu singen, denn das ist ein Gebet.
Thank you.
Wir sind nun am Ende der Stunde angekommen und es ist noch bekannt zu geben, dass wir es wieder haben am nächsten Mittwoch 19 Uhr zur Gebetsstunde zusammenkommen und 19.30 Uhr nicht wie gewohnt Wortbetrachtung stattfindet, sondern da ist die Schwester Dorit Krämer aus Rumänien da und wird uns einen Missionsbericht geben. Ansonsten möchte ich allen Gästen Grüße mitgeben an ihre Heimatgemeinden und ich wünsche uns allen einen gesegneten Sonntag, eine gesegnete neue Woche und Gott befohlen, auf Wiedersehen.